Micro Europa.
Sounds moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Καλώς ήλθατε.
Ευφυγένια, was bedeutet Καλώς ήλθατε?
Καλώς ήλθατε. Eigol, das ist das griechische Wort für willkommen. Und wie sagt man willkommen auf Russisch?
Добро пожаловать.
Oh mein Gott, klingt irgendwie schwierig, aber ja. Gut zu wissen. Sollen wir uns nicht erstmal für unsere Zuhörer vorstellen?
Ja, natürlich. Hier sind Aigul Rechimkulva und
Iphigenia Stogios. Guten Tag, herzlich willkommen zu unserer heutigen Mikroeuropa-Sendung.
Wir werden uns heute mit dem Thema Übertragung oder Übersetzung beschäftigen.
Unsere Reporter und wir haben uns auf die Suche nach spannenden Beiträgen gemacht. Ich traf mich mit Kinderbuchautor Paul Ma und er verrät mir, was eine gelungene Übersetzung ausmacht.
Leonie Maschke erklärt, was genau die Sprache Esperanto ist.
Madeleine Kemmler wird unser Gast hier im Studio sein. Sie berichtet uns über ihre Erfahrung in der Schule für Gebärdensprache. Unverkennbar, die Beatles mit She Loves You auf Englisch und wie ihr schon gehört habt, gleichzeitig auf Deutsch. Exklusiv für Mikroeuropa, passend zum Thema Übersetzung oder Translation. Sag mal, Aigul, liest du viel?
Ja klar, ich bin ein Bücherwurm, kann ich schon sagen.
Und was liest du so gewöhnlich?
Also mein Lieblingsschriftsteller ist Stephen King und ich habe eine kleine Sammlung von seinen Büchern auf Russisch und auf Deutsch. Und von wem liest du gerne?
Schon als Kind habe ich gerne die Sams-Bücher von Paul Ma gelesen. Die Bücher wurden in rund 25 Sprachen übersetzt, allerdings habe ich sie nur auf Deutsch gelesen.
Ja, wenn ein Buch so erfolgreich ist, dass es in vielen Ländern erscheint, dann ist eine gute Übersetzung besonders wichtig. Nicht alle Bücher lassen sich immer einfach in anderen Sprachen übertragen. Wie ich weiß, benutzt Paul Ma spezielle Wortspiele in den Sams-Büchern und das macht es den Übersetzern besonders schwer. Iphigenia, du hast dich doch neulich mit Paul Ma getroffen und ich bin so neidisch drauf. Und was sagt er denn über seine Übersetzungen?
Die Sams-Bücher lassen sich ganz schwierig übersetzen durch das Spiel mit den Wochentagen. Wie will man das machen in anderen Sprachen? Am Donnerstag Donner, am Freitag frei.
Und am Samstag kommt der Sams. Eine gelungene Übersetzung ist auch für sprachkundige Menschen oft sehr schwer. Ist eine Kunst. Ich habe Paul Ma gefragt, welche Kriterien für ihn entscheidend sind.
Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, dass es wörtlich übersetzt ist, sondern nur, dass am Samstag logischerweise das Sams erscheint und dann ist die Hauptgeschichte das Verhältnis zwischen dem schüchternen Taschenbier und dem Sams, was ihn ein bisschen freier macht.
Paulo Maas Bücher sind für jeden Übersetzer eine Herausforderung.
Im Japanischen zum Beispiel heißen die Tage Goldtag, Feuertag, Wassertag, Erdtag. Und da hat die Übersetzerin gesagt, am Goldtag fand Herr Taschenbier ein Goldstück, am Wassertag hat er einen Wasserrohrbruch, am Feuertag hat er seine Tischdecke in Brand gesetzt.
Die Leser haben schließlich dieselben Gedanken wie, wenn sie die Originalfassung lesen würden. Ganz egal, aus welchem Land sie kommen. Die Japaner denken dann,
komisch, am Goldtag gab es Gold, am Wassertag gab es Wasser, am Feuertag gab es Feuer. Der rumänische Übersetzer hat auch herrliche Sachen erfunden, dass der Herr Taschenbier am Montag eine Postkarte kriegt aus einem Ort, der heißt so ähnlich wie das griechische Rumänien.
Auf Griechisch heißt Rumänien Rumania. Paul Maar ist mit der Übertragung ins Griechische nicht besonders zufrieden. In welche Falle ist denn die Übersetzerin getappt?
Nur im Griechischen steht da, am zweiten Tag kam Herr Mohn, am dritten Tag hatte Herr Taschenbier Dienst, am vierten Tag war Mitte der Woche, am fünften Tag hat es gedonnert, am sechsten Tag hatte Herr Taschenbier frei, da wusste er, dass am Samstag das Sams kommen muss. Und ich sagte, die armen griechischen Kinder, die sagen, was ist denn das für ein deutscher Autor, wo ist denn da die Logik?
Meine Kollegin Iphigenia Stogios über die Übersetzungen der Sams-Bücher von Paul Maar. Heutzutage ist es sehr wichtig, mindestens eine Sprache zu beherrschen.
Da stimme ich dir zu, denn ohne Sprache kommt man schwer zurecht.
Genau, das haben die Menschen schon Ende des 19. Jahrhunderts bemerkt und haben dafür etwas unternommen.
Echt? Und was denn?
Hast du schon mal was von Esperanto gehört?
Ach so, ja klar. Das ist doch die Sprache, die extra erfunden wurde, damit sich Menschen aus der ganzen Welt verständigen können.
Ich glaube, das kann uns besser Leonie Maschke erklären. Sie ist nach Stuttgart gefahren und hat sich mit einer Gruppe, die Esperanto lernt, getroffen.
Was sich hier wie eine Mischung aus mehreren Sprachen anhört, ist genau das. Eine Mischung aus mehreren Sprachen. Sie nennt sich Esperanto. Der polnische Arzt Ludwig Lejter-Zamenhof hat sie 1887 erfunden. Sie sollte ursprünglich der internationalen Verständigung dienen. Der Vorsitzende des Esperanto-Vereins Stuttgart, Alois Eder, erläutert die Philosophie von Esperanto so.
Zamenhof hatte eine Vorstellung von der Welt, dass er dachte, die Menschen streiten so viel, weil sie sich nicht verstehen. Die Sprache als Hindernis für die Verständigung. In seiner Heimatstadt gab es 4 Gruppen, die häufig Prügeleien hatten. Und schon der junge Zamenhof, der hat sich gedacht, ja, wenn die Leute miteinander reden könnten, bräuchten sie sich nicht verprügeln. Und so ist Esperanto motiviert, eigentlich aus dem Friedensgedanken heraus.
Für das von Nationalstolz und Kolonialismus geprägte 19. Jahrhundert eine geniale Idee. Eine Sprache, die neutral ist und gleichzeitig verbindet. Dennoch stellt sich die Frage, warum hat sie sich letztendlich nicht durchgesetzt?
Esperanto wurde ja auch nie gefördert. Also die Wirtschaft hat sich auf Englisch eingeschworen und Wirtschaftsführungsmacht ist heute noch Amerika. Die US-Politik hat kein Interesse, ein Esperanto zu fördern. Sprachenpolitik ist Machtpolitik.
Heutzutage werden Englischkenntnisse vorausgesetzt. Die Beherrschung mehrerer Sprachen ist beinahe ein Muss, um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Esperanto gehört jedoch nicht zu diesen Kompetenzen. Es ist aus dem kollektiven Bewusstsein verschwunden. Man könnte also sagen, Esperanto ist out. Es wird nicht mehr gebraucht. Der Esperanto-Lehrer Johannes Müller sieht das aber ein bisschen anders.
Naja, also das ist so wie Klavierspielen oder wie Tanzen oder wie Schachspielen. Brauchen tut man das nicht. Wenn ich eine Sprache lernen will, um mir meine Berufschancen zu verbessern, dann lerne ich nicht Esperanto. Aber Esperanto ist einfach eine tolle Sache, um in der ganzen Welt emotional oder ideell gewinnbringende Kontakte zu haben. Es hat mir keine Sprache, noch nicht mal das Englische, keine Fremdsprache hat mir so viele, so enge und auch so langwährende Kontakte gebracht wie das Esperanto.
Die Idee des Esperanto hat sich nicht durchgesetzt. Zur Weltsprache wurde sie nicht. Tot ist diese Sprache deshalb noch lange nicht. Es gibt esperantosprachige Literatur, Musik, Theaterstücke. Jährlich finden Dutzende Kongresse und Tagungen über Esperanto auf der ganzen Welt statt. Und auch im Alltag findet sich die konstruierte Sprache wieder. Das sehr aktive Mitglied des Stuttgarter Vereins, Johannes Müller, nennt ein ganz einfaches Beispiel dieses alltäglichen Gebrauchs.
Es gibt natürlich immer wieder Leute, die Esperanto dolmetschen. Das sind aber nicht unbedingt ausgebildete Dolmetscher. Ich meine, der Klassiker ist, man hat irgendwo ein Esperanto-Treffen in irgendeiner Stadt und bestellt dann einen Stadtführer von vor Ort, der natürlich dann kein Esperanto kann. Und dann nimmt man irgendeinen erfahrenen Esperanto-Sprecher, der die Sprache des Stadtführers versteht, der dann dolmetscht. Das habe ich auch schon gemacht.
Zamenhofs Traum von einer einfachen, nationalübergreifenden Sprache hat sich nicht erfüllt. Der humanistische Gedanke jedoch bleibt.
Singardo, Ardo, Altaro, Amaro, Adoro, Andoro.
Heute haben wir im Studio Madeleine Kemmler. Sie ist 23 Jahre alt und studiert hier in Tübingen Erziehungswissenschaften. Sie hat eine Schule für Gebärdensprache besucht. Hallo Madeleine.
Hallo Iphigenia.
Herzlich willkommen hier im Studio.
Dankeschön.
Es freut mich sehr, dass du hier bist bei uns. Sag mal, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, diese Schule für Gebärdensprache zu besuchen?
Also das war eigentlich ganz primitiv. Ich war in der Oberstufe einfach noch sehr unsicher, was ich machen möchte und bin dann mal zur Agentur für Arbeit gegangen. Und da gibt es ganz viele Ordner, in denen verschiedene Berufe einfach geschildert werden, was für Anforderungen man mitbringen muss, was man machen muss und so. Und da bin ich einfach nur beim Durchlesen draufgestoßen und fand es dann so interessant, dass ich mich tatsächlich dazu entschieden habe, nach dem Abitur das zu versuchen.
Und die Schule, wo, in welcher Stadt war sie?
Die Schule war in Heidelberg.
Und wie heißt so eine Schule? Oder die bestimmte, die du besucht hast?
Genau, die Schule hieß Sehen, Verstehen.
Und du hast dort die Sprache gemeinsam mit anderen Leuten gelernt, die nicht taubstumm waren? Oder wie war das genau? Gab es da separat Gruppen für Menschen, die taubstumm sind oder für Menschen, die das einfach lernen möchten?
Also das war so, dass unsere Klasse quasi nur aus Leuten bestand, die nicht gehörlos waren und die aber Gebärdensprachdolmetscher werden wollten. Die Leute, die waren aber alle schon berufstätig in irgendwelchen sozialen Berufen, bei denen eine Weiterbildung zum Gebärdensprachdolmetscher Sinn macht. Und es war niemand außer mir dabei, der das quasi als erste Ausbildung gemacht hat. Die Schule war gedacht als Vorbereitung auf die Prüfung zum Dolmetscher.
Und wie lange dauert da so eine Ausbildung?
Das wäre insgesamt 3 Jahre gegangen. Und die Prüfung kann man ablegen in Winnenden.
Und was kann man nach der Ausbildung außer Dolmetscher werden? Ich meine, kann man dann auch unterrichten oder so?
Ja, das hätte man natürlich machen können. Man müsste dann eben noch eine Ausbildung als Dozent draufsetzen quasi.
Könnte man dann auch taubstumme Menschen unterrichten oder Menschen so wie du, die einfach diese Sprache lernen möchten, genau. Wenn man dann Dozent ist. Wie ist es dann?
Genau, sowohl als auch. Schule, in der ich war, wurde unter anderem eben noch Unterricht angeboten für Leute, die schon gehörlos waren, die sich auch schon eine Art eigene Gebärdensprache beigebracht haben. Man muss sich ja irgendwie verständigen. Und die aber quasi einfach die richtige deutsche reine Gebärdensprache lernen wollten mit richtiger Grammatik und so.
Du hast eben gesagt, die deutsche Gebärdensprache, heißt es, dass jede Sprache dann eine eigene Gebärdensprache hat?
Ja, also es gibt sogar Dialekte in der Gebärdensprache. Jede Nation hat ihre eigene Gebärdensprache und es gibt, in der Schweiz hat jeder Kanton eine eigene Gebärdensprache, es gibt schwäbische Gebärdensprache, hessische Gebärdensprache. Also allein in Deutschland gibt es ungefähr 126 Gebärden nur für das Wort Montag.
So viel?
Mhm.
Und wie wird dann der Unterricht dort gestalten? Wie fängt man an, das zu lernen?
Also bei uns war es so, dass nur in der allerersten Unterrichtsstunde eine Dolmetscherin da war. Und danach nicht mehr. Also unsere Dozentin und alle anderen Dozenten sind alle gehörlos gewesen. Und wir haben am ersten Tag erstmal das Alphabet gelernt.
Hattest du da bestimmte Schwierigkeiten?
Also bei der Gebärdensprache ist zum Beispiel auch die Mimik ganz wichtig. Und das ist sehr schwer für jemanden, der sonst nur Lautsprache spricht und seine Emotionen in Worten, in Lautsprache ausdrückt, ist es sehr schwer, davon wegzukommen und das über die Mimik zu machen.
Sehr schön. Wir machen jetzt eine kleine Pause und hören das Lied von Yannis Bojatsis Apostolis des Glosses vom Jahr 1962 und sind dann wieder gleich zurück.
Σου το έχω πει τόσες φορές αγάπη μου και θα σου το πω άλλες τόσες. Άκου λοιπόν το σ' αγαπώ αγάπη μου σ' όλες τις γης τις γλώσσες. Σ' αγαπώ ελληνικά, io t'amo italica, je vous aime francesica, I love you inglesica, io te amo ispanica, che portogallesica, ya habibi arabica, c'è zacco chinesica, s'agapò, ich liebe ti, posaglios nasu topo, mono e se n'agapò, s'agapò. Μόνο εσένα αγαπώ, πως αλλιώς να σου το πω. Amo italica, se vous aime francesica, I love you inglesica, io te amo ispanica, che portogallesica, ya habibi arabica, se zacco chinesica, s'agapò, ich liebe ti, pos alios na su topo, mono esena agapò, s'agapò. Μόνο εσένα αγαπώ, πως αλλιώς να σου το πω.
Neben uns sitzt immer noch Madeleine Kemmler. Sie beschäftigt sich mit Gebärdensprache. Madeleine, wie hat dein Umfeld, also deine Freunde oder Verwandte darauf reagiert, dass du diese Sprache gelernt hast?
Also ich habe eigentlich nur positive Reaktionen darauf bekommen. Meine Freunde haben sich total dafür interessiert, weil es für sie eine ganz abwegige Vorstellung war, in so eine Richtung zu gehen. Und sie davor noch nie in Berührung gekommen sind mit gehörlosen Menschen und wollten dann auch wissen, wie ihr Name buchstabiert wird und solche Sachen. Das war ganz interessant. Und mein Papa hat sich auch sehr darüber gefreut, dass ich das machen möchte, weil er immer sehr drum besorgt war, dass ich auch wirklich was mache, wo ich später sicherlich einen Job bekomme. Und es ist einfach was, wo eine große Nachfrage besteht auf dem Arbeitsmarkt. Ja.
Und hat dich der Erwerb dieser Sprache überhaupt als Mensch verändert? Wie denkst du, fühlst du was?
Ja, total. Also man bekommt einfach ein sehr großes Verständnis für diese Menschen, die ja einfach in einer Welt leben, voller Leute, die nur Lautsprache sprechen und sie kommen sich überall fremd und unverstanden vor und also mich hat es schon sehr geprägt.
Und was genau hat dich besonders an dieser Gebärdensprache fasziniert?
Man kann sehr wenig überspielen als jemand, der in Gebärdensprache sich verständigt. Man arbeitet sehr viel auch mit dem Gesicht und sehr viel pantomimisch. Das hat mich sehr fasziniert. Und man muss einfach total darauf achten, dass man authentisch wirkt. Und das ist bei der Lautsprache irgendwie nicht so.
Okay, dann
habe ich so das Gefühl. Ja.
Genau, dann ist es diese Sprache, ganz ehrliche Sprache, da kann man nicht so viel lügen, ja. Mit Augen und mit Gestik. Und welche Eigenschaften braucht man dann noch, um diese Sprache lernen zu können, also außer Pantomimen zu machen oder mit Mimik?
Also ich denke, man braucht schon so eine grundlegende Sprachbegabung, weil einfach die Grammatik relativ anders ist. man neigt immer dazu, wenn man also man denkt, es ist ja auch Deutsch und möchte dann wortwörtlich übersetzen und das funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Also die Grammatik ist einfach sehr schwer und ich glaube, man muss da eine gewisse Sprachbegabung mitbringen.
Hast du dann irgendwann mal diese Gebärdensprache irgendwo verwendet oder gab es solche Situationen, wo du gesagt hast, oh gut, dass ich das gemacht habe, jetzt kann ich mal das zeigen?
Ja, ich war einmal auf einem, also es war ein Auftritt von einem Comedian, der selber gehörlos war und der quasi seine Show in Gebärdensprache gemacht hat für Gehörlose. Und das war so lustig, weil einfach das ein ganz anderer Humor ist, wenn so viele schauspielerische und pantomimische Elemente drin sind. Das war einfach richtig toll und ich hätte das ja nicht verstanden, wenn ich keine Gebärdensprache gekonnt hätte. Also das war schön.
Ja, das glaube ich. Und verstehst du dann Nachrichten im Fernsehen, die für Taubstumme sind? Kannst du das verstehen, was da läuft?
Also ich kann die Gebärdensprache jetzt nicht mehr fließend. Ich habe ja auch nur ein Semester das gelernt. Ich habe dann abgebrochen. Und deshalb kann ich es einfach nicht mehr so gut. Und ich glaube, ohne dass der normale Moderator für die hörenden Leute mitspricht, würde ich es nicht verstehen. Also man versteht ohne die Mitmoderation eigentlich nur Brocken. So. Mhm. Ja.
Ja, das glaube ich auch, ist schon schwierig. Mhm. Und würdest du anderen Menschen diese Sprache empfehlen, so dass die auch mal gehen, vielleicht auch nur ein Semester machen, aber trotzdem das machen werden?
Ja, also da gibt es ja auch viel billigere und kurzfristigere Varianten, das mal zu machen. Zum Beispiel an der VHS hier in Tübingen gibt es Gebärdensprachkurse. Und ich würde das auf jeden Fall mal empfehlen. Es prägt einfach das Verständnis für behinderte Menschen stark.
Das war Madeleine Kemmler in unserem Studio. Sie hat Gebärdensprache in Heidelberg gelernt und hat uns alles erzählt, wie man diese Sprache lernt und wie schwierig es ist, aber auch so viel Spaß macht. Danke für dein Kommen und es war echt ganz schön, dich hier zu haben.
Danke für die Einladung. Ja.
Il sole sta per tramontare, dei bimbi corona gioca, pensi che sorridono ed io son qui.
shattered brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Well, I know that he is made of smoke, that I've lost my way. That I am broke, but I must play.
Das Andrea Rehm Quartett mit Temptation. Sie spielt übrigens am 16. Mai im Bix in Stuttgart.
Micro Europa.
Sounds.
International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Modern.
Innovative.
Bringing Young Europe together.
Sag mal, Aigul, wie viele Sprachen hast du eigentlich gelernt?
Naja, Englisch, das lernen ja fast alle in der Schule, Russisch und plus meine Muttersprache Baschkirisch.
Vergiss nicht die Spanisch- und Schwedischkurse, die wir gemeinsam besucht haben.
Genau, also stimmt, also können wir schon in einigen Ländern klarkommen und mit den Menschen dort kommunizieren.
Ja, aber denkst du, dass man sich nur mit Sprachen verständigen kann?
Ja, was meinst du?
Ich meine Musik. Musik ist doch auch eine Sprache oder eine Art, sich Sachen zu sagen, die man sonst nie sagen würde.
Ja, Musik als Sprache? Glaubst du, das funktioniert?
Ja, Musik könnte als Universalsprache dienen.
Könnte schon stimmen, aber ob wirklich die Musik als Sprache bezeichnet werden kann, so wie Deutsch oder Griechisch, dazu hat sich Melanie Gmika Gedanken gemacht.
Meine Sprache ist die Musik und die versteht man in der ganzen Welt. Das soll der klassische Komponist Joseph Haydn gesagt haben, bevor er nach England ging. Englisch sprach Haydn zwar nicht, aber er ging wohl davon aus, dass seine Musik die Sprachbarrieren überwinden würde. Aber stimmt das wirklich? Kann die Musik die Sprache ersetzen? Zunächst einmal können wir feststellen, dass die Grenzen zwischen Sprache und Musik außerhalb unserer Kultur fließend sind. Ein Muezzin ruft zum Gebet. Aber wie? Spricht er oder singt er? Ein bisschen von beidem irgendwie. Ein anderes Beispiel dafür, dass man mit Musik reden kann, gab es im 19. Jahrhundert im Kongo. Dort verständigten sich die Menschen mit Trommeln über große Entfernungen. Die sogenannten Sprechtrommeln konnten zwei Tonhöhen erzeugen. Und so konnte man Satzmelodien nachahmen. Aber natürlich musste man sich auf einige Redewendungen einigen, die man mitteilen wollte. Sonst wären die Trommelbotschaften nicht eindeutig gewesen. Also wie eine eigene Sprache waren auch die Sprechtrommeln nicht. Die Musik ist eben letztendlich doch keine Sprache. Sie lässt sich nicht so einfach übersetzen und es ist schwierig, konkrete Aussagen in der Musik zu machen. Aber den meisten Komponisten und Musikern geht es auch gar nicht darum, möglichst konkret zu sein, sondern Gefühle und Stimmungen auszudrücken. Und das funktioniert ziemlich gut. Ein Prälude von Chopin zum Beispiel können wir europäisch sozialisierte Menschen verstehen, ohne dass wir Polnisch oder Französisch sprechen. Aber auch dieses intuitive Verstehen hört ganz schnell wieder auf, wenn wir an die Grenzen unseres Kulturraumes stoßen. Klassische Musik, Blues, Jazz, Rock, das können wir einordnen. Aber Folklore aus der Mongolei oder China? Da können wir schon nicht mehr sagen, ob fröhlich, traurig oder ernst. Also es stimmt leider nicht so ganz mit dem Zitat: Meine Sprache ist die Musik und die versteht man in der ganzen Welt. Aber die Hoffnung soll man ja nicht aufgeben. Und deshalb fliegt der Satellit Voyager seit 1977 mit einer Schallplatte, der Voyager Golden Record, durchs All. Und vielleicht trifft er in ferner Zukunft mal auf intergalaktische Lebewesen, die dann die von ihm transportierte platinierte analoge Schallplatte abspielen, mit 27 Musikstücken von der Erde. Und sich dann wundern oder freuen über Bachs Brandenburgisches Konzert, Beethovens Fünfte, über die gregorianischen Gesänge von Radio Moskau und die senegalesische Wüstentrommel. Aber ob sie wohl auch rocken werden? Zum Beispiel mit Chuck Berrys Johnny B. Goode?
Eigol, hast du als Kind Tagebuch geschrieben?
Ja, und ich mache es immer noch.
Aha, und über was schreibst du so?
Na
Ja, über meine Geheimnisse.
Ja, das mache ich auch ab und zu, aber dann habe ich Angst, dass jemand mein Tagebuch liest und alles über mich weiß. Schrecklich.
Ja, dann schreib sie doch im Post-Secret-Blog. Da kannst du per Postkarte deine Geheimnisse anonym zuschicken.
Hört sich gut an. Mache ich vielleicht.
Katharina Schulz sprach mit Sebastian vom deutschen Post-Secret-Blog über die Postkarten, die ihn jede Woche erreichen und die Schwierigkeit, diese ins Englisch zu übersetzen.
Ich heiße Sebastian, ich studiere Bioinformatik auf Promotion und bin 31.
Wer sein Geheimnis loswerden möchte, ist bei Sebastian genau richtig. Bereits seit 2008 betreibt der Doktorand die Homepage postsecretdeutsch.blogspot.com. Doch was ist PostSecret eigentlich?
PostSecret ist ein gemeinschaftliches Kunstprojekt, bei dem jeder anonym eine Postkarte an mich schicken kann, die dann im Internet veröffentlicht wird. Auf der Postkarte steht ein Geheimnis, das der oder die Autorin noch nie veröffentlicht hat, noch nie jemandem erzählt hat.
Der amerikanische Künstler Frank Warren hat das Projekt Anfang 2005 ins Leben gerufen. Zunächst war PostSecret als einmalige Installation auf einer Kunstausstellung gedacht. Die Idee fand jedoch so viel Anklang, dass Frank Warren sein Projekt auf einem Blog im Internet fortsetzte. Warren veranstaltet jedes Jahr ein sogenanntes Picknick, bei dem Anhänger und Fans in seiner umfangreichen Kartensammlung stöbern dürfen. Auch Sebastian war von Anfang an begeistert und beschloss, PostSecret sollte es auch in Deutschland geben. Also flog Sebastian nach Amerika, um Frank Warren für ein deutsches PostSecret zu begeistern. Mit Erfolg! Heute ist das wöchentliche Abholen der Karten ein fester Bestandteil von Sebastians Leben.
Die Leute schicken also Postkarten an das Postfach. Ich hole die da raus und scanne die ein. Dann übersetze ich die ins Englische und veröffentliche die um 0.01 Uhr auf der Internetseite am Sonntag.
Die Übersetzung ins Englische war für Frank Warren die Voraussetzung für ein deutsches Äquivalent des Projektes. Eine Wort-für-Wort-Übertragung der persönlichen Botschaften und Geheimnisse ist rein praktisch gesehen jedoch schwierig.
Ich versuche auch solche References zu erklären, die also mit der deutschen Kultur oder Jugendkultur, Popkultur zu tun haben.
Es sind nicht nur rohe Geständnisse, die den Weg in Sebastians Postfach finden. Oft verpacken die Absender ihre Geheimnisse in eine künstlerische Form. Das Übersetzen solcher Karten ist für Sebastian jedes Mal eine spannende Herausforderung.
Gedichte finde ich immer schwierig, wenn sich irgendwas reimt. Das versuche ich meistens nicht zu wiederholen, aber ich versuche dann, dass die Übersetzung trotzdem vielleicht einen Rhythmus hat.
Quietschbunt beklebt, düster oder liebevoll bemalt. Jede Karte ist ein Unikat. Doch nicht bei jedem der kleinen Kunstwerke ist die Botschaft sofort zu sehen. Manchmal wird Sebastian vom Übersetzer zum Mitautor.
Die Übersetzungen sollen so verstanden werden, wie ich die Karte verstanden habe. Also man kommt schon irgendwie ran an jedes Geheimnis, aber manche so fragmentarische Sachen sind auch schwierig.
Mittlerweile hat Sebastian für jedes Jahr, seitdem es ein deutsches PostSecret gibt, 5 kleine Fotokisten voller Karten. Insgesamt sind es 800 bis 900 Stück, schätzt er. 2010 durfte Sebastian seine Kostbarkeiten sogar im Tübinger Stadtmuseum ausstellen. Für das kommende Jahr hat Sebastian etwas ganz Besonderes für alle deutschen Post-Secret-Fans geplant.
2013 wird es so ein Buch mit deutschen Karten geben, in dem gleichen Format, dass man auch das Gefühl hat, die Karten in der Hand zu haben.
Ein Beitrag von Katharina Schulz. Wenn ihr auch ein Geheimnis auf Sebastians Blog lüften wollt, dann schickt eine Postkarte an das Postfach Nummer 2553 in 72015 Tübingen.
Ce sont regard doux comme une caresse qui sur les pages du tendre et du cœur dont le renom fut de briser tous les cœurs. On entendait comme un frisson chanter cette chanson. Bel amant, bel amour, bel ami. Follement chaque jour, bel ami. Tu conduis sur tes pas une femme qui tout bas s'est jurée de tomber dans tes bras. Ton pouvoir est si grand, belle amie, qu'en un soir en riant, belle amie, ton doux charme a conquis tous les cœurs du grand Paris. Belle amant,
mais qu'est-ce que je dis? Dans tous les pays, à Berlin aussi. Ich kenne einen netten jungen Mann, der gar nichts ist und nichts Besonderes kann, und den die Damen dennoch heiß verehren, weil er das hat, was alle Frauen begehren. Er macht die anderen Männer ganz nervös mit seiner tollen Chronik skandalös. Er nimmt die Frauen, wie er will, bei ihm hält jeder still. Du hast Glück, zu meinen Frauen, Bellamy. So viel Glück, zu meinen Frauen, Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant, bist nicht klug, doch sehr galant, bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt.
Για τη με τέχνη όλους τους καρνούς.
Eugenia Stogios mit Garzona, also Kellnerin von 2004. Ihr hört immer noch Mikroeuropa zum Thema Übersetzung.
Wir haben bis jetzt verschiedene Arten der Informationsübertragung erwähnt. Aigul, fällt dir da noch etwas ein?
Ja, kennst du Morse?
Morse, natürlich. Aber da denke ich direkt an Schiffe wie Titanic zum Beispiel.
Genau, aber nicht nur sinkende Schiffe haben mit Morse zu tun. Nachdem Samuel Morse 1833 den ersten brauchbaren elektromagnetischen Schreibtelegrafen gebaut hatte, fand der erste Testbetrieb 1837 statt. Der verwendete Code umfasste damals nur 10 Ziffern. Die übertragenen Zahlen mussten mit Hilfe einer Tabelle in Buchstaben und Wörter übersetzt werden. Was viele aber nicht wissen, der Erfinder der Funksignale, Samuel Morse, geboren 1791 in den USA, war Professor für Malerei, Plastik und Zeichenkunst. Alfred Louis Weil, ein Mitarbeiter Morses, entwickelte ab 1838 den ersten Code, der auch Buchstaben umfasste. Er bestand aus Zeichen von 3 verschiedenen Längen und unterschiedlich langen Pausen. Die unterschiedlich langen, kurzen und langen Pausen machten den Code schwer verständlich. Der deutsche Funkpionier Friedrich Clemens Gerke kam 1848 auf die Idee, ausschließlich kurze und lange Signale zu verwenden. Sein Modell wurde dann 1865 auf dem Internationalen Telegrafenkongress in Paris zum weltweiten Standard erhoben und später mit der Einführung der drahtlosen Telegrafie als internationaler Morsecode von der Internationalen Fernmeldeunion genormt. Der Code verwendet 3 Symbole, die Punkt, Strich und Pause genannt werden, gesprochen als dit, da oder do und schweigen. Die Länge eines dit bestimmt die Geschwindigkeit, mit der gesendet werden kann, und ist die grundlegende Zeiteinheit. 1909 wurde erstmals ein Seenotruf über Funk gemorst. Dieses Ereignis führte dazu, dass die Schifffahrt den Seefunk einführte, nachdem eher konservative Reeder die neue Technik zuerst abgelehnt hatten. Allerdings gab es zunächst noch kein einheitliches Signal für Gefahrsituationen. Dies änderte sich 1906, als die Funker das noch heute gebräuchliche SOS, Abkürzung für Save Our Souls, zur internationalen Norm erklärten. 3-mal kurz, 3-mal lang, 3-mal kurz. Gesprochen, di-di-di, da-da-da, di-di-di. Bekannt geworden ist das SOS-Zeichen dann unter anderem auch beim Untergang der Titanic im April 1912, als die Bordfunker bis zuletzt mit SOS-Zeichen versuchten, Hilfe zu rufen. Analog funktioniert übrigens das bis 1999 zum Beispiel bei der Marine gebräuchliche Morse-Signal durch Lichtimpulse, mit dem sich Schiffe in Sichtweite auf optischem Weg verständigen können. Der Morse-Code wird bis heute in der Schifffahrt verwendet. Allerdings haben heute Systeme wie die Satellitennavigation GPS eine größere Bedeutung gewonnen. Das Morse-Alphabet und die entsprechenden Funkzeichen sind nach wie vor bei den Amateurfunken beliebt. Ebenso findet man den Morse-Code noch zu Unterrichtszwecken bei angehenden Fernmeldetechnikern. Eine weitere moderne Anwendung des Morsens ist die Steuerung von Computern und anderen Geräten durch Querschnittsgelähmte, die damit zum Beispiel computergesteuerte Funkanlagen selbstständig bedienen können. In der NBC-Fernsehreihe The Tonight Show with Jay Leno am 13. Mai 2005 gab es einen kleinen Wettbewerb, um festzustellen, ob SMS-Eingabe oder Morsen schneller ist. Hierbei traten 2 Jugendliche gegen 2 Funkamateure an. Die beiden Funkamateure, die sich seit 38 bzw. 43 Jahren damit beschäftigt hatten, waren schneller als die Jugendlichen.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go, I spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before.
to say to make the meaning come true. But then I think I wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my hair, the stars get red and all the night so blue.
Schon wieder mit Mikro Europa. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören.
An der Technik saß wie immer Oliver Lichtwald, Redaktion hatte Ulrich Hegele.
Unsere nächste Sendung ist zum Thema My Home, mein Zuhause, meine Heimat. Ihr hört sie am 27. Mai, wie immer um die gleiche Zeit von 12 bis 1.
Jetzt gleich kommt das Uniradio mit Ex Libris. Thema Tiermärchen, der Gebrüder Grimm. Von Mikrofon verabschieden sich Iphigenia Stokios
und Aigul Rahimkulova. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntagnachmittag.
Abends in der Taverne seh ich mich nach dir. Mädel in weiter Ferne, wann kommst du zu mir? Ich sah um an der Waffe und doch blieb ich stets allein. Oft dacht ich nachts vor dem Schlafen, schön wär's jetzt bei dir zu sein. Heimlich träumt man, dass die Liebe wie im Märchen schön und ewig ist. Lass die Träume sich erfüllen, wenn du morgen wieder bei mir bist.